Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Vielbruch. Finde deinen Schatz. Herzlichen Dank. Heute befrage ich in unserer G20-Themenwoche den Butni-Chef Kurt Wölke. Ahoi, Herr Wölke.
Hallo, Herr Meyer.
Lieber Herr Wölke, was ist die stärkste Erinnerung an G20 vor genau 3 Jahren für Sie?
Ja, die stärkste Erinnerung war damals also diese wirklich Zerstörung des Ladens am Schulterblatt und wie das ausgesehen hat und was sich draußen auf den Straßen abgespielt hat. Ich glaube, das werde ich auch nie vergessen. Das war für mich unvorstellbar, was da draußen wirklich an Krawall und Brutalität und Zerstörungswut abgegangen ist.
Wie haben Sie denn damals davon erfahren? Also ich nehme an, Sie haben
auf dem Sofa gesessen. Einen Anruf gekriegt. Meine Tochter hatte Geburtstag an dem Tag.
Oh.
Mhm. Und ich bin dann mit meinem jüngsten Sohn, wir haben Nachricht gekriegt von unserer Bezirksverantwortlichen, dass der Laden gestürmt worden ist. Und dann habe ich mich aufgemacht mit meinem jüngsten Sohn dorthin. Gott sei Dank habe ich das gemacht. Trotz aller Warnung meiner Familie sind wir beide dann dorthin gegangen.
Und wie war die Situation? War der Laden dann schon wieder leer oder wüteten da immer noch Leute?
Es war total zerstört alles, rausgerissen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Also es war ja auch so eine sinnlose Zerstörung. Wenn Sie wissen, die Ware, die haben das Haus, Ware auf dem Boden, überall. Also ich meine, wenn man das, die Bilder so, die abgelaufen sind, voller Scherben, alles, Flaschen zerstört. Es war ja sinnlose Zerstörung. Einige haben natürlich auch ausgeräumt, aber es war viel sinnlose Zerstörung.
Wie haben Sie die Tage danach erlebt? Das war ja wahrscheinlich erstmal eine große Ohnmacht.
Ja, es war doch schon, ich glaube, wir waren auch alle so ein bisschen ratlos. Aber dann erinnere ich mich eben auch an diesem Tag. Ich glaube, das war dann der Samstag, glaube ich, wo alle zusammen, wo eine Initiative gegründet worden und wir haben alle gemeinsam aufgeräumt und es war wirklich eine Gemeinschaft dort am Schulterblatt, die ja wirklich gesagt hat, wir schauen nach vorne und das ist ja auch das, was einen immer begleitet, auch heute im Nachhinein begleitet. Ne? Dieser Blick nach vorne und wir haben den Laden dann ja innerhalb von einem halben Jahr auch wieder eröffnet und neu gestaltet und es war für uns dann eben auch ein Neuanfang. Aber ich muss wirklich sagen, was mir auch sehr gut gefallen hat jetzt auch in den letzten 3 Jahren, ist auch die Aufarbeitung. Ich bin ja ein Gegner von Links- und auch von Rechtsradikalismus und ich muss ein großes Lob der Polizei geben, oder dass sie wirklich in den letzten Jahren versucht haben, dieses Thema auch weiterhin aufzuarbeiten und dran zu bleiben.
Die Initiative, die Sie ansprechen, nur als kleine Werbung schon mal, hieß ja Schanze räumt auf und wurde initiiert von der damaligen Studentin Rebecca Lunderup, die wir auch diese Woche noch im Gespräch haben werden. Ja, freue ich mich schon sehr drauf.
Wir hatten dann ja auch Besuch vom Bundespräsidenten, von Herrn Steinmeier noch gehabt. Wir haben uns ja später auch noch mal getroffen zusammen. Also ich finde, es war eine hohe Anteilnahme und das war auch so etwas, was ich als positiv gesehen bin. Ich habe ein Plakat bekommen, das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Je suis Butni. Also, ja, genau, es sind so Dinge, ganz bewegte Dinge, die dort abgelaufen haben und von den Menschen, die ich angesprochen worden bin. Das, also, da merkt man auch, dass wir eben als Butni auch in der Mitte der Gesellschaft wirklich verankert sind.
Also haben Sie im Grunde in diesen ganzen Orten und Tagen des Schreckens tatsächlich auch noch viele positive Erinnerungen?
Ja, doch, muss man sagen. Also dieser Schreck und dieses Chaos, aber anschließend dieses Zusammenstehen dort auch in der Schanze und auch wirklich die Menschen, die auf einen zugekommen sind und wirklich, ja, also ich kann es wirklich sagen, ich habe wirklich, man hat gemerkt, wie wir in dieser Stadt wirklich verankert sind. Nicht? Und das war für mich, hat so viel innere Momente gebracht, dass man dann so manchmal die Schrecken dann auch vergessen hat.
Wie viel Schaden ist denn da zusammengekommen durch die ganzen Wüteriche?
Es waren, glaube ich, so fast eine halbe Million, glaube ich, an Schaden. Fast eine halbe Million.
Und das hat jetzt alles die Versicherung übernommen?
Ja, oder? Es waren unterschiedliche. Also ein Großteil ist über die Versicherung abgewickelt worden. Einiges hat auch der Vermieter gemacht. Also es gab verschiedene Bereiche und Teile haben wir auch selber, weil wir ja auch dann renoviert haben und neu gemacht, Teile haben wir auch selber getragen.
Und gibt es dann auch irgendwie einen Verdienstausfall in irgendeiner Form? Weil es ist ja, geht ja nicht ja, nur darum.
Klar, wir haben das ja auch als Betriebsunterbrechung, sind wir ja auch versichert. Mhm. Und wir haben natürlich auch die Mitarbeiter dann, wir haben ja immer die Möglichkeit, auch wie in Corona-Zeiten, dann eben auch die Mitarbeiter eben in andere Filialen zu bringen. Nicht? Also es verschiebt sich ja manchmal das Geschäft dann eben.
Ich kann mich erinnern, dass die Stadt auch irgendwie einen Fonds eingerichtet hat damals für Leute, der, die vor allen Dingen.
Von dem haben wir nicht profitiert.
Da haben sie nichts gekriegt oder gar nicht beantragt.
Nein, haben wir, glaube ich, gar nicht, soweit ich weiß, auch nicht beantragt.
Ja, Sie haben gerade
Corona. Aber ich glaube, wir sind nicht darum gefallen, wenn ich das noch richtig erinnere.
Ja, Sie haben Corona gerade schon angesprochen. Was ist denn jetzt eigentlich schlimmer gewesen, so auch wirtschaftlich? Corona oder G20?
Also ich glaube, das ist eine ganz andere, Corona ist eine ganz andere Dimension gewesen. Es ist auch sehr unterschiedlich in den Stadtteilen. Wir haben ja die größten Einbrüche in den Einkaufszentren gehabt. Die Innenstadt, alle Einkaufszentren haben massiv eingebrochen. Wir haben das aber vielleicht ein wenig auch Glück gehabt, trotz erheblich höherer Kosten, dass wir das in den Nachbarschaftsläden wieder kompensiert haben.
Mhm. Hat sie das auch krisensicherer gemacht, die G20-Vorfälle, beispielsweise jetzt dann auch für Corona, dass sie sagen, Mensch, es geht irgendwie immer weiter, weil die Verzweiflung damals, ich kann mich ja an das Foto auch erinnern, wie sie in den Trümmern standen, war ja schon sehr groß. Ne?
Ja, aber ich glaube, die Pandemie hat doch eine ganz andere Auswirkung, muss uns ja mit ganz anderen Dingen beschäftigen. Wie schützen wir unsere Mitarbeiter, wie schützen wir die Kunden, wie schützen die Kunden uns? Das waren ganz andere Fragen. Nicht? Also das ist ja irgendwie eine andere Solidarität ist da und wir haben ja auch versucht, in den Straßen auch anderen Unternehmen zu helfen, dass sie die Möglichkeiten hatten, bei uns Werbung zu machen und so. Das war etwas ganz anderes, nicht? Also das kann man nicht miteinander vergleichen.
Gibt es weitere Lehren noch aus den G20-Vorfällen für Sie?
Ja, also das wirklich, was mich beschäftigt hat, ist, was ich auch erst gerade gesagt habe, ich bin wirklich gegen jegliche Art und ich bin Befürworter des Demonstrationsrechts, aber ich bin gegen jegliche Art von Gewalt, ob auf der linken oder auf der rechten Seite. Nicht? Also das muss ich wirklich sagen, das hat sich noch für mich noch stärker eingeprägt. Nicht? Also manchmal ist man ja mit dem Linksradikalismus so ein bisschen nachsichtiger umgegangen, ich würde sagen. Als ich das erlebt habe, da muss ich wirklich sagen, ist für mich klar, Formen von Gewalt etwas zu verändern, das ist nicht, auch wenn manche sagen, man muss so Backstab, aber es gibt genug Möglichkeiten, Dinge zu verändern.
Kommt G20?
Auf friedlichen Wege. Nicht?
Ja.
Also, und wir wollen ja alle für eine intakte Demokratie kämpfen. Und da habe ich volles Verständnis dafür, auch für unterschiedliche Bereiche, ob es eben das Thema Klima ist oder andere Themen da. Und wir müssen unsere Demokratie stärken, aber das können wir nicht mit Links- und Rechtsradikalismus. Und die ähneln sich ja auch irgendwo.
Ja. Kommt G20 noch so im Alltag bei Ihnen vor, dass man nochmal darauf angesprochen wird, außer jetzt, wenn es jetzt dann drei Jahre her
ist? Ich glaube, das ist auch irgendwie so verarbeitet. Nicht? Also ich denke, dass Sie im Nachhinein, also das kann ich jetzt auch für mich so, die positiven Dinge, die danach waren, die haben also wirklich vieles vergessen lassen.
Sie haben gerade die Polizei schon erwähnt, dass Sie das als gelungen bezeichnen, die ganze Aufarbeitung und so weiter.
Ja.
Wie ist denn grundsätzlich der Umgang der Politik mit diesem Thema für Sie gewesen? Also Sie haben ja den Bundespräsidenten kennengelernt und getroffen, aber gab es da irgendeine Nachhaltigkeit auch, dass
Doch, es gab noch ja noch mal ein Treffen, es gab ja später auch noch ein Treffen mit dem Bundespräsidenten auch nochmal einen Austausch. Also ich kann, ich muss wirklich sagen, es waren alle Seiten bemüht. Also ich kann da keine Kritik äußern, muss ich wirklich da sagen, von der gesamten Politik da.
Und das Bild der Stadt Hamburg, haben Sie da das Gefühl, dass das in irgendeiner Form gelitten hat? Weil ich glaube, also damals vor 3 Jahren hat man gedacht, um Gottes Willen, wie blöd kommen wir denn jetzt hier rüber?
Ich glaube, es hat nicht gelitten. Das ist ja manchmal auch merkwürdig, dass viele Touristen den Ort des G20 besucht haben. Nicht? Also das haben wir oft gehört. Also dass das so ein Anlaufpunkt war für viele Menschen, die das damals mitbekommen haben.
Ja. Hat das bei Ihnen, Sie als Unternehmer, und Sie sind ja ein sehr klassischer Unternehmer, die sich ja auch mit der Butenianerhilfe und so weiter auch gesellschaftlich engagieren, hat das bei Ihnen noch mehr einen Ruck gegeben, noch mehr auf die Gesellschaft zu achten? Und Sie haben ja gerade gesagt, wie stark Sie in den einzelnen Nachbarschaften verankert sind, aber dann noch mehr zu machen mit der Firma?
Ich glaube schon. Nicht? Also wir müssen ja heute auch uns stärker mehr Gedanken darüber machen, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Und für mich ist ja eben wichtig, dass wir diesen Zusammenhalt schaffen innerhalb der Gesellschaft. Nicht? Das ist die Spaltung, was wir da in Amerika erleben, dass wir nicht das mit Verzögerungen hier auch bekommen. Also das ist für mich, wie schaffen wir den Zusammenhalt? Wie schaffen wir das über Aufklärung, über Bildung. Ich habe mich jetzt so gefreut, auch darüber, über diesen ersten Abiturjahrgang von der jüdischen Schule, von der Josef-Kalebach-Schule. Mhm. Das ist auch nach vorne gerichtet. Nicht? Also wirklich eine tolle Sache. Das sind dann so Dinge, die so Highlights irgendwie. Und wir müssen ja sehen, wie wir auch wirklich alle miteinander gemeinsam erschaffen und wie wir auch mit Rassismus auch umgehen. Das muss man auch dazu sagen. Nicht? Also das ist ja auch ein Thema, auch wenn es jetzt so ein bisschen Hype aus Amerika ist, ist es ja nicht vergleichbar. Aber das ist ja, glaube ich, ein wichtiges Thema. Wie schaffen wir den Zusammenhalt in der Gesellschaft?
Wie engagiert sind Sie denn jetzt gerade noch so? Also Sie haben ja auch mit Butni ein paar Umwandlungen gemacht. Haben Sie noch 10-Stunden-Tage bei Butni oder... Reden Sie so langsam. Sie haben im letzten Jahr den 70. Geburtstag gefeiert.
Gedanklich habe ich das. Ich habe immer gesagt, alles hört auf, wenn der Stein oben drauf liegt. Aber ich bin also auch jetzt in Corona-Zeit auch jeden Tag im Büro gewesen. Und waren ja viele auch im Homeoffice, aber für mich gehört es einfach dazu. Ich glaube, ich könnte gar nicht ohne. Und ich bin immer 5-6 Stunden im Büro. Dann habe ich immer zu Hause 2-3 Stunden. Also das ist, also ja. Man beschäftigt sich auch mit vielen. Ich bin auch wieder aktiver in der Kammer, in der Handelskammer. Also haben wir jetzt ja auch ein neues Präsidium und auch, muss ich auch wirklich sagen, jetzt auch neue tolle Leute dort in der Kammer. Und das macht auch wieder Spaß, mit dem neuen Präses, mit Herrn auszuarbeiten. Doch, also, und man versucht ja eben auch über bestimmte Dinge eben stärker Einfluss zu nehmen, was eben möglich ist. Nicht? Doch, also aktiv ist man, ich würde mal sagen, bei Butni ist natürlich mein Weg eher die Begleitung der Geschäftsleitung. Nicht?
Ja. Aussehen. Lieber Herr Wöhke, ich bedanke mich recht herzlich für die sehr agilen und vor allen Dingen optimistischen Einblicke und Ausblicke von Ihnen. Wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin so tatkräftig noch auch einwirken auf die Gesellschaft und bleiben Sie munter und ich sage Ahoi.
Ja, und vielen Dank, Herr Mayer. Alles Gute auch für Sie und Unternehmer müssen Optimisten sein.
Das werde ich mir zu Herzen nehmen. Danke.
Okay, danke. Alles Gute. Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.